Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und in dieser Episode widmen wir uns einem Lebensmittel, das noch gar nicht so richtig im Fokus steht, und zwar sind das die Algen. Und ich stelle die Frage, sind Algen das neue Superfood aus dem Meer und werden Algen eine Relevanz bei uns auf dem Speiseplan bekommen? Ich hoffe ja, denn ich beschäftige mich jetzt seit einiger Zeit mit Algen und ich finde, sie sind es absolut wert, Superfood genannt zu werden. Aber wir hören mal, was die echten Experten zu Algen zu sagen haben. Und dafür habe ich mir einige Gäste eingeladen, und zwar die Meeresbiologin Dr. Ines Linke, der Algenforscher Raphael Meissner, der Algenkoch Botho Stein, der das Kochen mit Algen in der Bretagne gelernt hat. Dann haben wir außerdem zu Gast den Hamburger Sternekoch Maurizio Oster vom Restaurant Zeig, der für uns ein Algengang kreiert hat. Außerdem freue ich mich auf den Sternekoch Volker Fuhrwerk, der mittlerweile in einem Betriebsrestaurant kocht, aber auch dort versucht, die Alge zu verarbeiten. Und dann hören wir noch Sung-hee Kim in dieser Episode, die aus Korea stammt, auch schon beim Food Talker zu Gast war und uns ihr Algensuppenprodukt erklärt. Also ein sehr, sehr spannender Mix und ihr erfahrt sehr viel über Algenanbau, Umweltaspekte, die Verarbeitung, die wertvollen Inhaltsstoffe, den Geschmack und natürlich, wie man sie zubereiten kann. Aber bevor es losgeht, kommt jetzt erstmal noch ein bisschen Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel in Hamburg, ans Herz legen. Hier gibt es alles für Küche, Kochen und Kaffeekultur. Auf 800 Quadratmetern Ladenfläche findet ihr über 8000 Produkte. Von A wie Austernmesser bis Z wie Zestenhobel findest du hier alles, was du in der Küche und am Tisch benötigst. Und natürlich auch eine wunderbare Espresso-Maschinenabteilung. Dazu gehört auch eine Werkstatt für Wartung und Reparatur. Es gibt eine große Messerabteilung und natürlich Töpfe, Pfannen, Kochbücher, eine Kulinarikabteilung, also alles, was das Herz begehrt. Und für mich sowieso mein Lieblingsküchenladen. Ich gehe hier immer wieder gerne stöbern und einkaufen, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Kommt mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg-Eppendorf und entdeckt diese wunderbare Warenvielfalt oder shoppt online unter cucinaria.de. Also viel Spaß beim Shoppen. Angeschlossen an die Cucinaria gibt es eine große Küchenausstellung von Hummelküchen und auch eine wunderbare Kochschule für Kochkurse, Firmen-Events oder den nächsten Geburtstag. Und wer es bislang noch nicht wusste, erfährt es jetzt. Auszubildende aus der Gastronomie bekommen in der Cucinaria einen Azubi-Discount von 20%. Ausgenommen hiervon sind Espressomaschinen, reduzierte Waren und Gutscheine. Und jetzt geht's los mit unserem ersten Gast, und das ist der Meeresbiologe Raphael Meissner, der seine Forschung primär der Alge gewidmet hat. Und auch diese Episode wird präsentiert von Der große Restaurant und Hotel Guide. Dich jetzt vor mir haben, hier als Profi, ne? Kann ich ja jetzt endlich mal fragen,
ja.
Wie viele Algen gibt es? Und dann habe ich ja irgendwann mal gelernt, es gibt Mikro- und Makroalgen. Und ja.
Was ist überhaupt eine Alge?
Genau.
Also, das ist wirklich auch nicht leicht. Also, wenn man ein.
Mach's mal
einfach. Ich versuche so einfach, ich will bloß was von wegschieben. Also, wenn man ein Algenlehrbuch als Wissenschaftler kauft, dann verwenden die mindestens 2 A4 Seiten nur darüber zu diskutieren, wie man das Wort Alge definiert. Also ich versuche es mal so leicht wie möglich. Also es gibt Organismen auf dieser Welt, die können Photosynthese machen. Das heißt, die können aus Sonnenlicht und Wasser und CO2 wachsen. So, und alle Organismen, die das können, aber keine richtigen Pflanzen sind, höhere Pflanzen, also keine Pflanzen mit Blüten, keine Farne und keine Moose. Mhm. Alle, die das nicht sind, sind Algen.
Ah.
Also so würde ich Algen definieren.
Also so eine Resterampe.
Genau, also alles, was irgendwie grün ist
ja.
und das Sonnenlicht nutzt, aber noch nicht eine höhere Pflanze ist, also im Süßwasser wächst irgendwo. Problem ist, es gibt auch ein paar höhere Pflanzen im Süßwasser, egal. Auf jeden Fall alles, was irgendwie grün ist, aber keine höhere Pflanze, das ist eine Alge. Und da gibt es jetzt ganz viele Algen, die nur aus einer einzelnen Zelle sind, also Mikroalgen, Einzeller, mhm. die aber grün sind. Und zum Beispiel auch am Balkon draußen dran, das, was da veralgt, wenn der Balkon von außen, wenn es da irgendwo feucht ist, an der Hauswand, dieser grüne Belag.
Wo man im Baumarkt mit Algen und Moosentferner.
Genau, Algen und Moosentferner, das sind diese grünen Belege, das sind einzellige Algen, die da wachsen. Die wachsen also an Land auch an Baumstämmen zum Beispiel, aber auch im Wasser.
Und die nicht abkratzen und essen?
Nicht unbedingt. Wäre, glaube ich, sogar nicht schädlich, aber vielleicht ein bisschen dreckig.
Mühselig.
Ja, genau. Also es gibt einzellige Algen und da gibt es sehr, sehr, sehr viele verschiedene. Und da die Artenzahl einzuschätzen, ist fast unmöglich.
Okay.
Also würde über 100.000 Arten.
Das heißt, wir lassen die mal...
Wir lassen die mal raus. Also bekannte Beispiele, die man auch essen kann, sind Chlorella und... Spirulina.
Ja, genau, das kennt man ja.
Das kennt man. Und die werden halt, die werden in Wasser angebaut. Da entsteht quasi grünes Wasser, wo die drin gewachsen sind. Dann wird das Wasser abfiltriert und das ist dann die Alge. Mhm. Die kannst du als Pulver essen. Oder als Pille, gepresstes mhm. Pulver. Genau, das sind Mikroalgen. Und jetzt aus einzelligen Organismen sind mehrfach im Laufe der Evolution mehrzellige größere Organismen entstanden. Und aus verschiedenen einzelligen Organismen. Und zwar einmal aus der einen Sorte sind grüne hervorgegangen. Das sind größere Algen, dann Makroalgen. Also mehrzellige Algen sind Makroalgen, die man auch ohne Mikroskop sehen kann.
Also das, was ich, wenn ich am Strand spazieren gehe,
ganz
sehe.
Genau, das sind Makroalgen. Und da gibt es welche, die sind aus einer bestimmten Sorte einzelliger hervorgegangen und sind ganz quietschgrün. Das sind die Grünalgen. Und aus Verwandten von denen sind auch dann die höheren Pflanzen entstanden.
Also der Ursprung.
Genau, Grünalgen sind ganz nah mit unseren Landpflanzen verwandt.
Okay.
Mhm. So. Aber aus anderen Einzellern sind so eher rötliche größere Algen entstanden. Das sind die Rotalgen.
Ja.
Bekanntes Beispiel für Rotalgen sind zum Beispiel Dulse. Werden wir vielleicht später auch nochmal drüber reden. Und auch die Alge, die um Sushi rumgewickelt ist, ist eine Rotalge.
Nori.
Nori. Mhm. Die ist eigentlich ein bisschen rötlicher. Durch den Röstprozess wird sie ein bisschen bräunlicher.
Ah, okay.
Deswegen sieht man das Rot nicht mehr so doll. So, und aus wieder anderen Einzellern sind bräunliche Algen entstanden. Und das sind die Braunalgen. Also bräunliche Makroalgen, das sind die Braunalgen. Und von all diese ganzen größeren Arten, die man wirklich mit dem Auge sehen kann, Makroalgen gibt es ungefähr 10.000 auf der Welt.
10.000?
Ja, 10.000, genau. Vielleicht mal ein Vergleich. Es gibt 220.000 Landpflanzen.
Mhm. Nun, dann geht das ja noch.
Ja, das geht noch, genau.
Dann geht das ja noch. Und davon nutzbar, genießbar?
Also was bedeutet genießbar? Also es gibt eigentlich quasi fast keine giftige Makroalge.
Nee?
Die könnte man theoretisch alle essen, aber im menschlichen Verzehr, was wir wirklich konsumieren, sind vielleicht 10 bis 50 Arten, die regelmäßig von Menschen auf der Welt gegessen werden. Und ich würde sagen, so 5 bis 10, die in Masse konsumiert werden.
Mhm.
Und das sind auch die, für die es schon eine Anbaumethode meistens gibt.
Okay.
Also zum Beispiel für die Alge Nori gibt es eine Anbaumethode seit 1950 ungefähr.
Mhm.
Ohne diese Anbaumethode würden heute nur Menschen in Japan Sushi essen und wir könnten nicht die ganze Welt damit versorgen.
Ja, verstehe, verstehe. Das heißt, gibt es denn regionale Unterschiede? Das heißt, können einige Algen, gut, klar, in der Ostsee nicht gedeihen?
Mhm.
Die brauchen halt einen höheren Salzgehalt wahrscheinlich oder andere Wassertemperaturen. So wie bei allen anderen Landpflanzen
genau.
auch. Ne?
Ganz genau. Also im Meer sind meistens die Verbreitungsgebiete viel größer als an Land. Also eine Alge, die es jetzt hier gibt, gibt es auch an der Küste von Nordamerika häufig. Mhm. Also weil die vermehren sich so über kleine Sporen und die treiben übers ganze Meer. Also das ist... Also im Nordatlantik.
Gibt es da männliche und weibliche Pflanzen?
Ja, ja. so sieht unter dem Mikroskop so ähnlich aus wie bei Menschen tatsächlich.
Ja,
ja. Ja. Und also... Genau, es gibt aber im Nordatlantik andere als im Nordpazifik zum Beispiel. oder in Südafrika gibt es andere als hier.
Ja.
Genau. Und die Ostsee ist relativ artenarm. Wie du gesagt hast, wegen dem niedrigen Salzgehalt schaffen es die meisten Algen hier nicht.
Wie viel haben wir denn hier so?
Die vor Ort würde ich sagen, so regelmäßig vielleicht 50 Arten.
50?
Ja.
Und davon sind dann wahrscheinlich so 5, die richtig auffällig häufig
ja,
da sind.
Genau, ne? die groß auch sind, ja. Mhm. Genau, Blasentang zum Beispiel, Zuckertang, ganz genau.
Und was ist mit diesem, gehört das auch dazu, Seegras?
Ha, das ist eine höhere Pflanze, die ins Meer wieder eingewandert ist. Also es ist keine Alge. Die hat sogar richtige Blüten. Algen haben nie sowas
wie... Die hat wie, Blüten?
Ja, und sogar Samen. Eine Alge hat niemals Samen. Eine höhere Pflanze zeichnet sich durch Samen meistens aus.
Ja.
Und Seegras hat auch richtige Samen.
Ach so.
Also, genau.
Aber das Seegras benutzt man ja auch schon seit als Jahrhunderten. Als
Dämmmaterial,
ne?
Ja, und sonst
genau.
Ja, genau.
Als Kissen, habe ich mal gesehen. Das soll gut sein, ne?
Ja, total. Auch antiallergisch, glaube ich, für Leute, die, genau.
Gut, aber das Zeug nicht essen.
Nee, genau, das kann man nicht essen, nee, genau. Aber Algen, theoretisch kann ich alle Algen essen, aber es haben sich halt ein paar etabliert, die viel gegessen werden.
Wenn man das mal geschichtlich zurückverfolgt, also in unseren Breiten, hat man da früher Algen gefuttert?
Ich glaube, es hängt sehr stark von dem Typ Küste ab. Ich glaube, an fast allen größeren Felsküsten hat man Algen gegessen, weil auf Fels die Algen sich mit ihren Haftorganen festhalten können. Und zum Beispiel in Japan ist fast nur Felsküste, hat man Algen gegessen. In Irland ist fast nur Felsküste, hat man Algen gegessen. Bei uns ist wenig Fels, viel so Schotter, Sand, wenig Platz für die Algen sich festzuhalten.
Stimmt,
und an der Nordsee gar nicht.
Da ist gar nichts.
Und deswegen ist das hier, glaube ich, einfach keine Tradition. Einfach aus den geografischen Gegebenheiten heraus.
Und deshalb eher weiter verbreitet, ja, wie du sagst, also Frankreich, Britannien oder Irland.
Alles
oder
Felsküste.
Norwegen auch.
Genau.
Ja, klar.
Aber es gibt, glaube ich, relativ traditionelle Gerichte auch aus Irland. Ich weiß nicht, Schottland, weiß nicht genau. Britannien auf jeden Fall, Algen zu konsumieren. Also auf jeden Fall schon ziemlich lange. Auch die Algen zum Beispiel als Dünger im Garten zu verwenden, ist in der Bretagne schon sehr alt.
Ja, das muss man ja aber gewusst haben, dass das was bringt.
Ja, genau. Also
dass die schon gehaltvoll sind.
Exakt, die haben viele Nährstoffe, die auch die Pflanzen brauchen, die ich anbauen möchte im Garten. Und man hat irgendwann wahrscheinlich gemerkt, ui, wenn ich da irgendwie einen Abfall vom Strand in mein Beet eingrabe, wachsen die Pflanzen plötzlich besser.
Ja.
Also auch, man hat dann in der Bretagne wirklich damit auch richtig professionell irgendwann angefangen, als es noch keinen künstlichen Dünger gab, hat man am Strand die Algen verbrannt und dann nur die Asche als Dünger genutzt. Weil in der Asche sind alle Mineralien drin und dann hat man die in die Beete eingebracht oder auf die Felder.
Das ist cool.
Ja.
Hast du denn, als du damit angefangen hast mit der Alge, was ist da die treibende Kraft für dich gewesen, dass du sagst, dieser Blasentank, der hat es mir angetan und ich will jetzt sehen, ob man den...
Ja, also bei mir ging es los mit Forschungsfragen zum Thema Klimawandel. Was passiert mit unseren Meereslebensräumen, wenn die Ostsee wärmer wird?
Ja.
Und das haben wir am Beispiel von diesem Fucuswald untersucht, also diesen Blasentangwald. Also Blasentang ist gleich Fucus.
Mhm.
Und weil das ein ganz wichtiger Lebensraum hier in der Ostsee ist. Heimat für viele Fische und so weiter. Und da war die Frage, wenn es jetzt wärmer wird in 100 Jahren, was passiert mit diesem Lebensraum? Das war mein Einstieg.
Mhm.
Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, ja, könnte man den denn nicht irgendwie anbauen? Habe ich mir so gedacht, vielleicht an der Leine, Fucus online, irgendwie rumgesponnen und so. Und dann merkte ich, dass hier in der Firma, wo ich zu dem Zeitpunkt Praktikum machte, Interesse an dieser Fragestellung besteht.
Mhm.
Und dann konnte ich hier meine Masterarbeit schreiben und dann ergaben sich die Fragen von ganz alleine immer mehr und ich wusste auch, dass das insgesamt ein Thema in Europa ist. Also jetzt gibt es gerade, glaube ich, zwei bis drei Forschungsprojekte, die sich mit dem Anbau von dieser Alge befassen.
Ja.
Und damals, als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, noch keins. Also es geht los so, oder es interessiert Leute. Genau.
Und dann hast du irgendwann gemerkt, da hängt ja noch viel mehr dran. Also es geht ja nicht nur daran, kann ich sie kultivieren, sondern das Kultivieren macht man ja nicht um des Kultivierens willen. Vielleicht ist es deine Frage, initiativ gewesen, kann ich das, aber was mache ich denn dann damit?
Ja genau, also Market Pull. Gibt es überhaupt einen Market Pull? Damit ich, also für mich gibt es immer Argumente, ich bin biologisch, komme so aus dieser Naturbrille. Und für mich gibt es immer so Argumente, warum man Algen essen sollte, weil sie so viel weniger Ressourcen aus meiner Sicht verbrauchen als Landpflanzen. Also ich verbrauche keinen Ackerboden dafür, kein Trinkwasser. Mhm. Ja, vor allem, wenn es immer trockener und heißer wird. Wenn ich was im Salzwasser anbauen kann, ist optimal. Dann, ich brauche keinen Dünger, weil die meisten Meere sind so voller Dünger, da muss ich nichts reinkippen. Genau, und ich brauche auch keine Pestizide. Weil, also wenn ich es klug mache, sind die Algen relativ sauber und werden nicht weggefressen. Und beziehungsweise es gibt auch kaum wirklich Pestizide, die unter Wasser wirken würden gegen irgendwelche Krebse oder sowas. Mhm. Also das heißt, alles das, was wir am Land, Landwirtschaft negativ finden, gibt es eigentlich bei den Algen nicht.
Da fragt man sich doch, warum ist denn das noch nicht weiter fortgeschritten?
Ja, ich glaube, das ist so ein kulturelles Ding, ne? Also weil wir Ernährungsgewohnheiten umzustellen, ist ein sehr, sehr langfristiges Ding. Und ich glaube auch, Algen werden immer in Europa, also sie allein von dem, wie sie schmecken und alles oder was sie sind, sind sie ein Gemüse aus meiner Sicht. Und sie werden nicht Reis oder Kartoffeln ersetzen von ihrem Nährstoffzusammensetzung, sondern sie werden, weil sie auch viele Ballaststoffe enthalten, sind sie nicht was mir zum Beispiel Kohlenhydrate zum Verdauen liefert, sondern sie werden mir die Paprika vielleicht.
Oder so. Also ist es kein Grundnahrungsmittel, genau. Sondern nur ein
Add-on. Was neben der Kartoffel liegt.
Da muss ich nicht unbedingt den Fokus drauf haben.
Ja, genau. Also es wird mir nicht, die Kartoffel esse ich ja auch, um Kraft zu, also um was ich verbrennen kann. Und in der Alge ist relativ wenig drin, was ich verbrennen kann. Also die meisten Menschen bei uns haben eigentlich genug zum Verbrennen.
Ja. Guck mich nicht so an.
Also es wird eher aus meiner Sicht ein Gemüse zusätzlich auf unserem Teller sein, ein nachhaltiges Gemüse. Und da müssen wir uns halt dran gewöhnen und dann wird auch der Anbau mehr werden.
Und als nächstes spreche ich mit Dr. Ines Linke. Sie ist Meeresbiologin und hat mit ihrer Firma Ocean Basis zunächst eine algenbasierte Kosmetiklinie unter dem Namen Ocean Well gelauncht. Danach folgte dann das kulinarische Produkt, also Algen für den Verzehr unter der Marke Meeresgarten. Und wir sprechen jetzt zunächst über die Wirkstoffe von Algen.
Aber von was reden wir da jetzt eigentlich? Welche Wirkstoffe? Und da hole ich vielleicht nochmal aus einen Schritt. Wenn man sich die Algen so vorstellt, die wachsen ja
wir
so
haben hier
im
eine.
Meer. Und man sieht ein langes, hübsches Blatt, auch wenn es getrocknet ist, grünbraun. Dann haben die so einen Stiel und kleine Wurzelchen. Wir sprechen von Rhizoiden. Und mit diesen Wurzelchen, Rhizoiden, halten die sich an Hartsubstrat fest. Deshalb könnten eigentlich in der Ostsee noch mehr Algen vorkommen, wenn wir mehr Hartsubstrat hätten. Wir haben aber viel weichen Sand und das finden sie nicht so gut.
Hartsubstrat ist ein Stein.
Steine, ja. Entschuldigung. Genau, also wenn wir mehr Steine hätten. Die halten sich quasi nur an festem Untergrund damit fest. Und das bedeutet wiederum, dass sie nicht wie die Landpflanzen, wie Bäume, über ihre Wurzeln Nährstoffe aufnehmen, sondern sie nehmen die Nährstoffe aus dem Meerwasser direkt über ihre Blattoberfläche aus. Und insofern sagen wir sehr gerne, das ist sozusagen Literaturwissen, dass in so einem Kilo frischer Algen können Wirkstoffe von 10.000 Liter Meerwasser stecken. Also die akkumulieren wirklich die Reichhaltigkeit der Wirkstoffe und machen natürlich auch noch eigene Wirkstoffe. So, jetzt reden wir hier von Wirkstoffen. Welche Wirkstoffe meinen wir? Da spreche ich dann zuallererst gerne von den Meeresmineralien, also das Meersalz letztendlich in gelöster Form und Spurenelemente. Und was sind das? Das Meeresmineralien sind Magnesium, Calcium, Spurenelemente, Jod, Strontium, also alles, was wir eigentlich auch so kennen, was wir auch kennen als Inhaltsstoffe in gesunder Ernährung.
Ja.
Und alles spannende Inhaltsstoffe, auch Vitamine, Eiweißbausteine, Aminosäuren, die auch für die Haut wunderbar sind. Und diese Zusammensetzung gerade der Meeresmineralien ist die gleiche, wie sie in unserer Blutflüssigkeit ist. Das ist auch ein ganz altes Wissen von Hippokrates schon, dass der hat schon vor 2000 Jahren Gelenkrheumatismus Mechanismus mit wann Sitzbädern in Meerwasser geheilt.
Thalasso, da gibt es doch auch sowas. Ne?
Genau, ja, ja. Die Thalassotherapie fundiert auf dem Wissen tatsächlich. Unser Körper erkennt diese Salze, lässt es durch die Haut durch und dann können sie agieren.
Okay.
Und letztendlich hatten wir, wenn wir Produkte mit Algen machen, ich mache nochmal kurz den Ocean Well Werbeclip auf, dann ist es so, was wollen wir für unsere Haut? Wir wollen was Feuchtigkeitsspendendes und was Schützendes. Und das genau können die Algen. Und da gebe ich gern das Beispiel, wenn wir am Strand spazieren gehen und wenn wir jetzt mal von lebenden Algen sprechen, oft sehen wir was Angeschwemmtes, Muffeliges, das sind aber abgestorbene Algen.
Ne?
Ja. Aber wenn man jetzt so ein bisschen, wo so ein paar Steine sind, bei Ebbe auch, dann sieht man, dass die Algen da so an den Steinen festsitzen. Mhm. Und wenn man frische Algen nimmt, riechen die vor allen Dingen wunderbar, riechen gar nicht nach irgendwie unangenehm, nach Fisch oder Meer oder nach schlechten Meer. Und sie sind leicht glitschig.
Ja.
Und das sind die speziellen Algenzucker, die auch der Zuckertank unserer Saccharina besonders viel in sich hält. Und diese speziellen Algenzucker, die haben was Feuchtigkeitshaltendes und Schützendes. Und wenn man sich das bildlich vorstellt, gerade in der Bretagne, wo wirklich ein paar Meter Tidenhub ist, also bei Ebbe, liegen die Algen in der Sonne, im Trockenen und gehen aber nicht ein. Die können sich schützen. Und das kann man sich eigentlich ganz gut vorstellen.
Kann man sich ganz gut übertragen.
Das mache ich mir auch auf die Haut. Da klatsche ich mir keine grüne Alge direkt auf die Haut, aber eben so eine Creme zum Beispiel.
Könnte ich aber auch, ne?
Unbedingt, unbedingt. So, und das ist die Schönheit von außen. Und dann haben wir natürlich auch noch die Schönheit von innen.
Kennt man ja bei ganz vielen Pflanzen. Ne? Also die nicht im Wasser, sondern, wie sagt man dann? Wie
an Land.
An Land. Da gab es auch noch Landpflanzen, ich vergaß.
Ja.
Da ist ja genauso, oder? Also ja. Landpflanzen, die gut für die Haut sind und genutzt werden und aber auch für die Ernährung.
Auf jeden Fall.
Genau, aber irgendwann habt ihr gesagt, das muss man jetzt machen.
Ja.
Da können wir noch mehr mitmachen, also Gesundheit von innen. Und das sind ja nochmal ganz andere Herausforderungen.
Ja, auf jeden Fall. Natürlich, da müssen wir sehr viel Analytik auch nochmal machen, weil das ja lebensmittelrechtlich jetzt anerkannt werden darf, soll. Haben in dem Fall auch ein Zulieferer eben aus der Bretagne, also die sich da sehr nachhaltig und biozertifiziert um die Ernte dort kümmern. Und dann bekommen wir die Algenflakes hierher geliefert, die wir hier auch regional in der Werkstatt Drachensee für Menschen mit Behinderungen dann umkonfektionieren lassen und haben sie unter dem Namen Meeresgarten. Jetzt bringen wir sie dem geneigten Endverbraucher, Privatkunden, Hobbykoch oder Profikoch, auch als Fachkunde, bringen wir Ihnen die Algen näher.
Sehr hübsche Verpackung im Übrigen.
Dankeschön.
Hat aber so eine leichte Kosmetik-Assoziation, finde ich.
Die Ästhetik der Algen wollten wir damit auch einfach visualisieren. Weil, wie gesagt, meistens hat man die Vorstellung, oh Gott, da was dieser schwarze Klumpen, schwarz-grüne, schleimige Klumpen am Strand, das sind Algen. Sondern es ist eigentlich unglaublich, die Vielfalt der Algenwelt ist einfach auch grandios. Gerade der Makroalgen, da reden wir von mehr als 13.000 Arten, die wir unter Wasser haben. Und wir jetzt reden hier von 5, mit denen wir arbeiten, wo schon ganz, ganz, ganz viel drinsteckt.
Ja.
Gut, aber zur Ernährung weiter gerne.
Genau. Nun ist es ja, wie wir ja schon rausgefunden haben, nicht gängig hier bei uns in unseren Breiten.
Ja,
an anderen Orten, gut, Asien, da haben die meisten irgendwie eine Assoziation, okay, das kriege ich, wenn ich beim Japaner bin, dann kriege ich mal so ein bisschen Wakame-Salat. Mhm. Was ist das denn eigentlich dann?
Das sind auch gewisse Grünalgen.
Mhm.
Meistens ist auch noch ein bisschen hier unsere Spaghetti mit da untergemischt. Mhm. Das sind die dunklen grünen Teile. Und im Sushi halt, das ist ja Nori-Alge.
Die
Algenblätter, was übrigens eine rote Alge ist, was man gar nicht sieht bei einem Sushi. Ne?
Nee.
Ja. Aber egal.
Und dann kennt man das natürlich, seit man Dashis kocht und so weiter in der etwas gehobeneren Küche, da kommt es so langsam rüber, ne?
Ja.
Geschwappt. Mhm. Aber im Hausgebrauch eigentlich weniger.
Gar nicht, genau.
Und das wollt ihr ändern.
Genau, und das merken wir jetzt, wenn wir damit auch auf Messen sind oder Veranstaltungen. Da haben wir, unsere Kolleginnen und Kollegen haben da schon ganz viele tolle Gerichte mit kreiert. Oder wir haben hier auch schon ein Algenknäcke aus Dänemark, was einfach, man kann es wirklich schon in die tägliche Küche einbinden.
Die kenne ich gut.
Ja.
Ja.
Und ich sage immer gerne, ja, gerne. Aber ich rede jetzt erstmal ohne.
Köstlich. Aber das ist ja auch eine Mischung, ne? Da ist ja auch Landpflanze und Alge gemischt.
Das ist nämlich genau der Punkt, dass wir jetzt gar nicht sagen, ihr sollt jetzt nur noch Algen essen oder Algen statt irgendwas anderem. Es ist quasi ein Zusatz. Und man kann es vielleicht auch so formulieren, es ist auch ein gesunder Zusatz. So wie ja. ich mir auch mal Oregano über ein Gericht streue als Geschmacksverstärker, können wir eben über einen ganz normalen Gartenkräutersalat, also muss auch nicht immer an Fischgerichte gleich denken, über einen Gartenkräutersalat, über einen Quark, auch über eine Kürbissuppe norddeutsche Art kann man einen Teelöffel Zuckertang oder Rotalgen oder beides drüber streuen. Und dann hat man einfach diesen salzig charakteristischen Geschmack, der aber irgendwie nicht ablenkt von dem eigenen Gericht. Und wir haben auch jetzt erste Köche, die damit experimentieren. Und die loben natürlich gerne diesen Umami-Geschmack auch aus. Also einmal dieses salzig-maritim charakteristische, aber auch im Umami-Geschmack, wo man dann gewisse Gerichte einfach richtig toll durch die Algen nochmal flankiert.
Es ist natürlich aber eine Mammutaufgabe, das zu etablieren. Und ja, ich glaube, das geht ja auch wirklich nicht, nur übers Probieren, ne?
Ja, was soll ich so sagen? Was der Bauer nicht kennt, hat Fredder nicht,
nee,
ne?
Nee, also.
Und ich arbeite auch seit 20 Jahren schon mit Algen und die ersten gekostet habe ich, glaube ich, auch erst. Also außer Sushi, aber jetzt so in unserem Umfeld. Seit ja. einigen Jahren hat das erst Einzug bei uns in die tägliche Küche genommen, seitdem wir uns damit befasst haben. Und das ja. wollen wir jetzt gerne auch ändern und auch in die Bildung mit integrieren lassen. Also, dass man auch jungen Menschen den Zugang.
Nur hast du ja mehrere Ansätze. Das eine ist einmal der Gesundheitsaspekt.
Mhm.
Das andere ist der Nachhaltigkeit. Und natürlich, dass es auch schmeckt.
Mhm.
Was glaubst du denn, was ist das Wichtigste für die Konsumenten?
Ich könnte mir vorstellen, dass für die Konsumenten tatsächlich der Aspekt, dass es schmeckt, der wichtigste ist. Und wenn man dann weiß, es hat auch noch diesen gesundheitlichen Aspekt, beziehungsweise hat dann auch diesen Nachhaltigkeitsaspekt, ich tue der Umwelt damit was Gutes, dann ist man eigentlich überzeugt.
Mhm, ja.
Auf der anderen Seite gibt es auch viele Menschen, die sagen, ich möchte mich gesünder ernähren. Wir haben ja auch die Thema, wenn man eben Vegetarier ist, beziehungsweise auch Veganer ist, dann sucht man nach Vitamin B12 Quellen und die mit Rotalgen haben wir die Quelle perfekt vor Ort, ohne dass man gleich laufend fischartig schmeckende Gerichte zu sich nehmen muss. Und das ist natürlich auch so ein Aspekt, der da mit einhergeht.
Du hast es ja vorhin schon gesagt, was alles drin ist, welche Spurenelemente und
Meeresmineralien, Spurenelemente ist mal so das allererste, genau, was ich gerne nenne.
Aber womit würde man das denn jetzt vergleichen? Jetzt mal Zuckertang. Wo würdest du den hinpacken, so ein Zuckertang? Im Vergleich jetzt zu Land.
Pflanzen. Also absolut Pflanzen. Mit ins obere Drittel natürlich. Ja? Mhm. Es kommt natürlich darauf an, auf welche Inhaltsstoffe man fokussiert. Aber tatsächlich auch bei Vitaminen können Algen mithalten, mit Zitronen zum Beispiel, auch im Vitamin C-Gehalt. Also das heißt, muss man ein bisschen gucken jetzt, welche Inhaltsstoffe, aber auf jeden Fall gehören sie mit ganz in die oberste Kategorie. Mhm. Sowohl was Mineralien, Spurenelemente angeht, wie auch Vitamine und was Algen auch enthalten sind, Aminosäuren. Wir haben ja einiges an essentiellen Aminosäuren, die wir als Menschen von außen zunehmen, ja. uns zuführen müssen. Und diese Aminosäuren sind alle in Algen auch enthalten. Also so, dass man sich eigentlich, wenn man sich mit den Inhaltsstoffen befasst, sich fragt, warum ist das nicht schon automatisch viel mehr in meinem täglichen Essen mit drin?
Ja, und warum?
Weil wir das nicht gelernt haben. Also von Irland. Ich habe eine Kochbuchautorin aus Irland kennengelernt bei einem Algenkongress. Sie sagt, die geht jeden Tag raus, schneidet was ab und hat verschiedene Gerichte auch kreiert. Sie ist damit aufgewachsen einfach und kannte das immer schon. Und dann ist das viel mehr. Und wir müssen so ein bisschen rangeführt werden. Ein anderer Aspekt ist vielleicht auch noch, dass viele Menschen, man muss achtsam sein beim Thema Jod tatsächlich. Es gibt viele Menschen oder es gibt Menschen, die eine Schilddrüsenproblematik haben, die eine Jodüberempfindlichkeit haben. Und dann muss man natürlich aufpassen, wie viel Jod man zu sich nimmt. Auf der anderen Seite, sage ich mal, unterm Strich haben wir auch einen sehr, sage ich mal, vorsichtigen Tagesbedarf an Jod. In Japan ist der Tagesbedarf an Jod, also diese Tagesmenge, empfohlene Tagesmenge,
ja.
130-fach so hoch wie hier in Deutschland.
Ach.
Und wo werden sie alle 100 Jahre alt? Nein, aber das ist vielleicht jetzt. Also wir sind, ich will jetzt nichts bewerten, aber wir sind schon sehr achtsam. Also insofern, außer wenn ich wirklich eine diagnostizierte Problematik mit zu viel Jod habe, kann eigentlich wirklich jeder sein tägliches Essen damit anreichern.
Kann man denn sagen, dass hier, also ich frage wieder als Laie, der ich ja bin, dass hier auch kein Mikroplastik anhaften kann an einer Alge?
Ja, Also bisher ist das noch so. Wir sind da auch in engem Schulterschluss mit verschiedenen Institutionen hier im Norden. Algen, die, wie ich schon eben betonte, unheimlich toll Wirkstoffe akkumulieren können. Da denkt man natürlich sofort, oh Gott, die ganze Mikroplastikdiskussion im Meer. Derzeit ist das Mikroplastik noch in einer Größe, was die Algen noch nicht, ich weiß nicht noch, in Anführungsstrichen, was Algen nicht akkumulieren. Ja. Also Algen sind mikroplastikfrei und am Schleim halt hält sich das auch nicht fest. Es wurde noch nie nachgewiesen. Ja. Wir haben verschiedene Untersuchungen und auch im Geomar sind wir da oft in Kooperation. Das ist also von daher, man muss aufpassen, eher bei Algen, wenn jetzt irgendwelche toxischen Substanzen vielleicht mal auch im Meer sind, durch irgendwie einen Unfall oder sowas. Dann, wenn man da eine Algenfarm nebenan hat, dann akkumulieren die das natürlich auch gern, aber dann weiß man das.
Ja,
genau. Ja, dann wäre das für die nächsten ein, zwei Jahre wahrscheinlich erstmal nicht drin.
Und ich möchte von Ines wissen, wie und in welchem Umfang werden Algen eigentlich produziert?
Das ist ganz toll. In den letzten 10 Jahren haben sich in Dänemark und Norwegen die Zahl der Aquakulturen, dort der Algenfarmen, so vervielfacht, dass wir von über 400 Algenfarmen sprechen. In Norwegen
über
und Dänemark
400?
Alleine. Ja. Und da, gerade auf der Norwegen-Seite, wo es auch salzhaltiger ist, das Wasser, genau der Zuckertank, von dem reden wir auch, wird da in der gleichen Zeit einfach auch größer. Also da lohnen sich die Mengen einfach schon anders. Das heißt, wir beziehen norwegischen Zuckertank inzwischen.
Okay, ist der Zuckertank, denn wächst der schnell? Also was haben wir hier? Wir haben jetzt hier so ein Blatt, das ist...
Ja.
Wie viel Zentimeter, was würdest du sagen?
20 jetzt, 30.
Oh, ein Lineal, 30 ja. Zentimeter, ja.
Aber das, was hier im Fenster hängt, der halbe Meter, locker in den letzten 2-3 Monaten.
Meter, 2-3 Monate. So können, schnell wächst
können,
das?
Die können richtig schnell wachsen. Wow. Ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen, weil es natürlich von der Temperatur und auch vom Salzgehalt abhängt. Aber die Algen können richtig viel Biomasse produzieren.
Wow.
Und das ist das Tolle, sowieso mit Algen zu arbeiten. Wir haben, nehmen keinen Landplatz weg, auch für die Ernährung. Und verursachen keine Düngeaktivitäten. Wir müssen nichts düngen. Im Gegenteil, Aquakultur hat einen positiven Effekt, weil die Algen eben Nährstoffe aufnehmen und Sauerstoff abgeben.
Ja, also das muss ich mir auf jeden Fall auch nochmal anschauen, wie die dann wirklich in so einer Farm wachsen. Mhm. Das werde ich auch tun, versprochen.
Gut.
Zu sehen, wie sie wachsen, ist natürlich immer noch ein Riesenunterschied.
Ja, auf jeden Fall.
Und wenn die so schnell wachsen, kannst du ja da zugucken.
Das ist wirklich irre, was da an Biomasse wirklich auch produziert wird.
Und dann frage ich Sie noch, was Sie sich wünscht, welche Wertschätzung die Alge als Nahrungsmittel erlangen sollte.
Dass die Menschen sich bewusster über der wertvollen Rolle der Alge sind.
Hm.
Einmal in der Meeresumwelt, den positiven Aspekt, in der gesunden Ernährung und sie einfach dann auch täglich konsumieren.
Weiter geht es mit dem Algenkoch, so nenne ich ihn mal, Botho Stein, der nämlich das Kochhandwerk zunächst in Kiel an der Ostsee gelernt hat, dann aber nach Frankreich, genauer gesagt nach Nantes ging und dort die französische Küche bzw. das Kochen mit Algen gelernt hat.
Da natürlich auch ganz klar das Thema Algen, ne? Also das Pays de la Loire in der Bretagne gelegen. Wo Nord eben ist, das Restaurant, in dem ich gearbeitet habe, Atlantide, heißt das mit dem Patron Jean-Yves Géo. Wunderbar und ganz klarer Fischbezug.
Wie bist du da hingekommen? Hast du dich einfach beworben? Oder
da habe ich mich einfach
über Empfehlung.
Einfach beworben und ja. Ich hatte auch ein Praktikum dort geleistet, als ich Azubi war.
Ach so, da bist du da schon mal hin.
Genau, und das war dann anscheinend so, dass sie gesagt haben, ja, dann der Deutsche soll mal herkommen.
Da gab es die Connection schon und dann durfte er kommen, ja.
Genau.
Sprachlich wahrscheinlich erstmal schwierig am Anfang.
Ich war wahnsinnig überzeugt von mir. Ich hatte ein Ego von hier bis nach Peru und bin dann da rein, dachte ich, ich kann das, ne, auch aufgrund dieser Ausbildung und so diesen Kochbewerben, die ich gewonnen hatte. Und dann bin ich erstmal richtig auf die Schnauze gefallen. Ich habe kein Wort verstanden. Die alten Chefkellner, die sind dann da reingekommen, Klapptür auf, patz, annonciert und dann, ich habe kein Wort verstanden. Ich war lost und das hat Zeit gekostet und wenn man eh noch nicht in diesem à la carte Business so solide ist, weil das geht nur über Zeit.
Du hast dir wie im China-Restaurant die Nummern gewünscht, ne?
Genau.
39, 43.
Genau. Das wäre es gewesen. Aber ich war so einer Scheiße. An dieses Konstrukt habe ich gar nicht gedacht, an die Möglichkeit. Also wirklich das erste halbe Jahr bin ich nur hinterhergerannt.
Oh.
So, ganz, ganz hart. abends lag ich heulend im Bett, kein Scheiß.
Ehrlich?
Ja, du bist dann ja auch irgendwie weit weg von zu Hause und es hat mir eigentlich nie was ausgemacht, aber wenn du dann wirklich Feuer kriegst auf einer anderen Sprache und auch nicht in deiner Muttersprache dich sozusagen verteidigen kannst, weil das will man ja immer und irgendwann habe ich auch aufgehört und habe einfach nur noch abgenickt, weil das ist auch am effizientesten.
Und auf welchem Posten warst du dann? Wie hast du angefangen?
Gardemanger, klassisch angefangen. Ja. Ist halt einfach so, da musst du dich dann beweisen.
Und dann hast du auch noch ein neues Produkt, ne? Dann hast du auch noch Algen plötzlich zu fassen.
Dann hast du Algen plötzlich zu fassen.
Hattest du vorher wahrscheinlich noch nie mit gearbeitet, oder?
Tatsächlich nicht, außer so für, ich sag mal so Dashis. So dieses Japan-Thema, wo Kombu natürlich irgendwo gelernt ist.
Ja.
Aber auch da, das hatte ich überhaupt, also das Alge ist ja wahnsinnig sensibel. Und bei so einem Dashi, als ich dann da angefangen habe, da wollte ich mal ist ja Umami am Ende, können wir ja vielleicht gleich noch drüber quatschen. Habe ich dann da so ein Dashi aufgesetzt und bin dann was irgendwie holen gegangen, kam wieder und dann war das am Kochen und dann gab es erstmal einen riesen Einlauf.
Geht ja nicht.
So, und dann, aber am Ende des Tages.
Müssen wir vielleicht einmal kurz erklären. Ja. Also es darf nicht kochen, es darf nur erhitzt werden, ne? Auf wie viel? Knapp vorkochen, ne?
Oder? Genau. Also ganz wichtig, diese Extraction à froid. Also ein Kaltstart und dann arbeitest du eben mit der...
Ach, das muss wirklich kalt hochgefahren werden.
Genau, sogar am besten, wir hatten dann einen Gastkoch, der kam extra aus Tokio für so ein Food-Festival und der hat uns das dann nochmal richtig gezeigt, das wurde sogar mit Eiswürfeln aufgesetzt.
Nein.
Ja. Und es gab dann verschiedene Dashis. Also Dashi vielleicht ganz kurz ist eigentlich die Kombu-Alge.
Zuckertang?
Zuckertang kannst du...
Haben wir hier vor uns übrigens.
Ja.
Ne? Süß, ne?
So süß.
Zuckertank. Kann ja ein paar Meter lang werden, das Ding.
Richtig lange Mopeds. und dann, wenn du sie kriegst, ja meistens durch Salz konserviert, sind das dann so richtig große Platten, die du dann brichst. Und irgendwie so, es gibt ja dann auch, wenn man noch nicht ganz so erfahren ist in diesem Thema und in dieser ganz subtilen Japan-Küche, du denkst ja als deutscher Koch manchmal so, viel hilft viel. Rock'n'Roll, da muss jetzt eine richtige Platte rein, das muss geil werden. Und dann haust du da noch einen Arsch voll Katsubushi, hier die gehobelten Bonito-Flakes rein. Und dann läuft das schon.
Und dann ballert das Ding.
Genau. Und dann, aber da diese Subtilität eben, um diesen Grundstock zu bekommen, ganz wichtig auch noch die kleinen getrockneten Mini-Sardinen, wo der Kopf abgeknickt werden muss, weil der macht den Dashi nachher bitter. Also dieses ist so ein Triumvirat, die kommen auch noch rein.
Immer?
Es gibt verschiedene, aber das ist so das, wie ich es dann eben gelernt habe.
Okay, aber das ist...
Und das als Basis für alles. So,
und das kochte jetzt bei dir lustig, weil du einmal um die Ecke gegangen bist.
Genau, und das war natürlich die erste Rüge und das war mir auch damals gar nicht so klar. Ich dachte, das kann man ja so ein bisschen kochen lassen oder was sollte schief gehen, aber diese Affinität für dieses ganz Subtile, was am Ende aber so viel Druck beim Essen erzeugt. Also die Erzeugung von so einem Dashi oder so einem, ich sag mal, ist ja auf Bauerndeutsch, also kannst ja auch einfach sagen Gewürzsud, wenn du so willst. Die Erzeugung ist so ein subtiler Prozess, aber wenn du das dann eben einarbeitest, dann erreichst du richtig Fulminanz und du kriegst einen Geschmack, den du, wenn du es richtig gut machst, nicht schmeckst, aber du würdest es merken, wenn es nicht da wäre. So, wenn es nicht da wäre, wenn du das zweimal machen würdest, einmal mit dem Dashi, den Ansatz für eine Beurre Blanc zum Beispiel und einmal ohne, du würdest einen massiven Unterschied schmecken, aber eben nicht schmecken.
Ja, er ist da, aber du kannst es auch nicht erklären wahrscheinlich. Ja. Als Laie kann man nur sagen, das ist besser, das hat mehr Intensität, mehr Körpervolumen, wie auch immer.
Mehr Druck.
Aber du sagtest das gerade, wollte ich gerade fragen. Also für Beurre Blanc habt ihr es eingesetzt. Wofür würde ich ein Dashi noch einsetzen?
Du kannst es natürlich, also sobald du die Bonito-Flocken und diese getrockneten Sardinen reinmachst, hat es ganz klar dann diese Verortung beim Fisch. Du kannst das aber auch einfach nur plain mit Kombu machen. Und dann wird es zwar von vielen mit dem Thema Fisch assoziiert, weil es eben mehr ist, aber es hat eigentlich gar nichts mit Fisch zu tun. Also es passt natürlich, die Verortung so. Ja, so, aber an sich im Kopf bei vielen Menschen ist das Thema dann Fisch. Wie wenn du zum Beispiel eine Räuchermayonnaise machst, denken alle, das schmeckt nach Lachs, weil sie das mit Räucherlachs assoziieren. So, das kommt oft. Aber grundsätzlich kannst du, wenn du das, um auf deine Frage zurückzukommen, sobald du da Bonito oder getrockneten Fisch dabei hast, ist es mit allem, was mit dem Thema Fisch zu tun hat. Aber du kannst es eben auch entweder als Alge so oder einfach als klassischen Stock mit ein paar Pilzen dann wunderbar in das Thema Jus, zu jeglichem, auch zu Rotkohl, zu Ente im Winter, wenn du da so ein bisschen zwei, drei Blätter Kombu im Rotkohl ziehen lässt, hast du eine unfassbare Geschmackssteigerung.
Echt?
Ohne jegliches Gefühl von Fischigkeit oder dergleichen.
Da bin ich ganz froh. Ich habe so ein paar getrocknete Blätter zu Hause.
Probier mal aus. Also das ist,
und wie lange halten die in getrockneter Form? Was würdest du sagen?
Also Deutschland hat ja diese Manie mit dem Thema Mindesthaltbarkeitsdatum.
Ja, also bei mir, da steht nichts drauf.
Die sind ewig. Also ewig und drei Tage. Dadurch, dass sie eben so hart gesalzen sind, hast du da eigentlich keinerlei Sorgen mit. Ne? Frisch ist natürlich was anderes, aber die halten ewig.
Aber da kann ich mir vorstellen, dass du da erstmal rangeführt werden musstest. Und dann noch der Japaner da, der sagt, also Kinder, so ist mit geeistem Wasser.
Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Sag mal, und diese, das interessiert mich jetzt, diese Sardinen mit dem abgeknickten Kopf.
Ja.
Kriegt man die auch hier?
Die kriegst du in sehr gut sortierten Asialäden, wobei ich mag das Wort Asialaden nicht, weil das irgendwie so, ich habe einen heulen Respekt vor diesem Kontinent. Kommt so
alles zusammen, ne?
Genau.
So wie, ich mag die asiatische Küche, ja, ich mag auch die europäische Küche. Ja.
So ähnlicher Vergleich. Genau, und dann, ja, und jetzt heute Abend gehen wir zum Chinesen.
Ja.
Ne? Also so dieses, ne, wenn du dich mit Großvatern unterhältst. Mhm. Nee, genau, aber du kriegst es in einem sehr gut sortierten Asiamarkt bekommst du das schon. Und ja, am Ende des Tages müssen es auch nicht diese kleinen Babysardinen sein. Du kannst auch einen gesalzenen Fisch nehmen, so eine Art Stockfisch. Ne? Wenn du dann irgendwie in Portugal bist, Bacalhau oder so, das hat ja...
Könnte ich auch eine Sardelle nehmen?
Könntest du auch machen, ja. Selbstverständlich.
Die hat ja auch ordentlich Bums.
Die hat ordentlich Bums.
Oder übertüncht die das?
Natürlich hast du dann, also dieses Algenaroma ist sehr, sehr subtil und die Dosis macht das Gift. Das ist einfach so. Also da kommt es dann schon auf ein gutes Verhältnis an.
Was habt ihr denn, also Kombu, was habt ihr denn noch verarbeitet? Weil wir gerade dabei waren, unbekanntes Terrain und unbekannte Produkte. Also jetzt bleiben wir mal bei Algen. Weil da gibt es ja eine Tradition, nicht? Also Bretagne, glaube ich, wie Irland und Norwegen eigentlich weniger noch, aber Bretagne ist ja eigentlich, da gehört es ja auch dazu.
Unbedingt. Es ist ein wahnsinnig nährstoffreiches Meer, deshalb an der Stelle. Und deshalb reif oder gedeihen Algen dort eben so gut.
Mhm.
Und es waren tatsächlich die Meeresspaghetti ganz, ganz viel. Kombu am allermeisten. Und dann natürlich, und das kennt man ja, Nori. Also das Nori-Blatt, das ist ja, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren durch das Thema Sushi irgendwo so im Kopf der Leute. Das war, also Dulse noch ein bisschen.
Ja.
Und das ist es im Großen und Ganzen. Und du kannst ja, ich sag mal, beim Thema Algen gibt es zwei Wege, um sie in der Küche einzusetzen. Zum einen eben in dann verwässerter, also nicht verwässert, weil es ist ja konzentriert, aber in einer flüssigen Form, dass du quasi die Aminosäuren, das Umami, die Aminosäuren, diese Verbindungen, die im Übrigen in Algen eben ganz, also gerade bei Kombu, sind die geöffnet und nicht verschlossen. Also du hast diese Aminosäurenketten, die eben wahnsinnig in einer sehr hohen Anzahl bei Kombu dann eben extrahiert werden können und für diesen Umami-Effekt sorgen. Und dieses Belohnungssystem im Kopf so, oh, da kommt jetzt, also wenn du Umami schmeckst, dann sagt der Körper, geil, jetzt kommen Proteine, das tut mir gut. Und das geht halt einmal über diesen Stock, über diese Brühe.
Ja.
Und dann geht es aber eben wirklich auch, ich sag mal, mit einer gewissen Textur. Man kennt es ja von den Ramen zum Beispiel, wo dann eben diese Nori-Blätter entweder in so Julienform eingesetzt werden oder diese Nori-Blätter eben so über diesem japanischen Holzkohlegrill so ein bisschen angeröstet werden für noch mehr Dampf und dann eben zum Teil zu einem Sushi sozusagen live gereicht werden. Und das ist also Nori, Dulse, Meeresspaghetti und Kombu. Und das ist eben, Kombu ist so Godfather.
Und Kombu hast du immer, ne? Wahrscheinlich, genau. Ja, weil du es vielfach einsetzen kannst. Aber Kombu, ich sage immer nochmal Zuckertang, weil wir das ja, weil wir immer zwischen den Begriffen springen. Also wir jetzt nicht, aber in dem Algenthema. Würde ich das auch so in irgendeiner Form in irgendeinem Gericht unterbringen als Blatt? Mhm.
Genau, also da ist es natürlich durch die Textur, wenn man raufbeißt, hast du einen gewissen Kauwiderstand. Mhm. Also musst du das Thema schon in ganz feinen Streifen. Und dann ist es natürlich im eingeweichten Zustand wirklich sehr... auf die Konsistenz musst du Bock haben. Sagen wir es so. Und das ist vielleicht das auch.
Klingt ja schon mal, klingt schon eine leichte Ablehnung.
Ja, und es ist auch wirklich ein bisschen, ich sag mal, doll vom Geschmack, ja, wenn du so darauf rumkaust. Und dann kannst du es natürlich irgendwie witzig marinieren. Aber dann ist eben halt auch die Frage, was ist es dann noch? Dann kommt zwar immer noch so dieses Aminosäuren-Ding. Der Körper denkt, jetzt kommt Protein. Und das ist, davon willst du dann mehr. So dieser, das löst diesen, ich sag mal, am Ende des Tages Chips zum Beispiel. Ne?
Das ist, wollte ich gerade sagen, könnte ich die eigentlich frittieren? Was passiert dann, wenn ich die so ins.
Genau, dann das geht tatsächlich. Aber ist natürlich auch von der Stärke des Blattes, im Gegensatz jetzt zu Nori zum Beispiel. Ja. Und da wurde ja getrickst. Also der, ich sag mal, der wenig kulinarisch Versierte kennt dieses Nori-Blatt und denkt, das ist eine Alge, aber es ist schlussendlich wird die Alge püriert und dann glatt gestrichen, hauchdünn. Und dadurch hast du eben eine sehr, sehr dünne, schöne Konsistenz. Und das könntest du hier dann eben auch machen. Und da sind wir wieder beim Thermomix. Und dann kriegst du das Ganze eben püriert, glatt gestrichen, hauchdünn, gepresst. Und dann wird es wieder viel, viel schöner vom Mund gefühlt.
Ich wusste das mal, aber ich hatte das total verdrängt mit dem Nori-Blatt. Ja, das ist ja einmal geschreddert.
Richtig.
Und dann wieder so wie man das früher, so wie Esspapier. So, so die Konsistenz ist ja auch so ähnlich. Wieder noch ein bisschen dünner.
Ganz genau.
Also wenn ihr tauchen geht, nicht nach dem Nori-Blatt
suchen. Tauchen. Also schon, aber dann ist es halt nicht
genau. Kennt.
Genau. Und da ist dann natürlich das Thema Meeresspaghetti. Also ich bin jetzt kein Biologe, deshalb, also ich die lateinischen Begriffe dafür
tun. Die haben wir schon von anderen gehört.
Wunderbar. Und da ist das Thema Meeresspaghetti zum Beispiel super geil, weil die hat eben so diesen Crunch und auch ein bisschen so einen von sich aus würzigeren Geschmack. Ja. Und da ist es dann zum Beispiel super, super geil, das so ein bisschen im Blender so anzublenden, dass du noch so feinere Stückchen hast und dann machst du dir aus, dann haust du richtig auf die Kacke, dann hast du noch Parmesan, auch nochmal Umami und dann ein bisschen Paniermehl, Butter und daraus machst du dir dann so eine Art, streichst du auf ein Blech aus und schneidest dir dann dem Stück Fisch entsprechend ein Stück raus, das ist dann ungefähr so, ich sag mal, 2 Millimeter stark und dann brätst du den Fisch, legst die Kruste drauf, haust es unter einen Salamander und dann hast du eine, ich sag mal, wenn du jetzt ein Stück Steinbutt hast mit dieser Meeresspaghetti Parmesan-Kruste, Bombe. Und ja, dann hast du gut. Noch ein bisschen Beurre Blanc, natürlich das Francophile, also die Beurre Nantaise, viel Säure, wirklich viel Butter und dann eben da auch in dem aufgegossen mit so einem kleinen Dashi, was wir eingangs hatten.
Ja, ja.
Und dann hast du Alge einmal substanziell als Textur in dieser Kruste mit einer anderen Würzigkeit, weil es ja die Spaghetti ist und dann eben so dieses ganz, ganz samtige von der Beurre Blanc mit dieser großartigen Tiefe von der
Kombo-Alge. Klingt sehr gut.
Ja.
Und da kann ich aber auch getrocknete Meeresspaghetti nehmen und die muss ich dann wässern eigentlich. Ne?
Also die, also für die Kruste jetzt nicht.
Ja.
Einfach nur kurz anblenden, sozusagen.
Ach so.
So mit dem Paniermehl so, dass ich das alles so ein bisschen.
Also die muss ich nicht vorher einmal anfeuchten.
Überhaupt nicht.
Ja. Und wenn ich die anders nutzen will, was mache ich dann? Muss ich die dann in kaltes Wasser packen,
genau.
So eine Meeresspaghetti oder in warmes Wasser?
Nee, also wenn man es eilig hat, warmes Wasser macht, das geht es natürlich schneller, aber am schonsten ist es, die im kalten Wasser einzuweichen und dann eben, weiß ich nicht, so für Pesti oder Salate, so diese, was man so zu Hause eher macht. Also ich soll jetzt nicht so arrogant hochgestochen hier, der redet von Steinbutt mit, aber also.
Wir haben ja hier jetzt zum Beispiel auch Heringsfilet mit Tangpesto.
Mhm.
Da ist, weil du gerade Pesto sagtest, da ist allerdings Blasentangpesto drin. Können wir gleich mal probieren.
Voll gerne.
Kommt aus Langeland hier. Das heißt, für einen Hausgebrauch kann man das auch schon mal einsetzen, ne?
Unbedingt. Und gerade das merken wir eben ganz stark mit Jus und Jar, wo wir eben auch Gläser für
schöne Verbindung jetzt. Musst du nochmal erklären. Jus und Jar ist nämlich deine Firma. Jus und Jar sagt es eigentlich schon, aber erklär mal, was macht ihr genau?
Genau, also wir bringen Klassiker ins Glas, vernünftig gemacht, und greifen so ein bisschen dieses eingepennte Thema Convenience, was ein fürchterlicher Begriff ist und was überhaupt nicht einheitsbrei sein muss, sondern was auch laut sein kann, was auch bewusst ein bisschen kräftiger abgeschmeckt ist, und versucht auch zeitgemäß das Thema Zeiteffizienz eben und Köchen auch einen guten Arbeitsplatz zu bieten und nicht dieses Metalldienst und bis in die Puppen, sondern eben Produktion und planbar. Und da ganz wichtig, um jetzt auf das Thema Algen damit zu kombinieren. Wir haben ja im Moment einen wahnsinnigen, also was heißt im Moment schon länger, aber das Thema vegane Ernährung oder vegetarische Ernährung steht halt wahnsinnig im Mittelpunkt. Nachhaltigkeit, und wenn du dann ein großer Freund der Puttanesca bist, der Puttanesca-Soße, und dann aber Anfragen bekommst und das heißt ja, ich esse aber keinen Fisch.
Ja.
Verzeihung, ganz kurz, Puttanesca ist so Pasta nach Hurenart, auf Deutsch gesagt.
Ich wollte es nicht sagen, aber jetzt ist es raus.
Es ist raus, wir können es ja rausschneiden. Oder wir sollen FSK 18, das Wort Hure fällt. Und dann haben wir halt gesagt, Mensch, wir haben in Kiel Meeresgarten, und da ist dann das Thema Meeresspaghetti anstatt der Sardelle in der Puttanesca. Und dann hast du eben die Meeresspaghetti anstatt der Sardelle, die Oliven und die Kapern. Ja. Sehr, sehr gute Tomaten.
Ja.
Bisschen Chili, Rotwein, that's it. Und da kann dann sozusagen, dass die Alge ein wunderbares Substitut sein, um auf Fisch oder Fleisch zu verzichten und trotzdem dieses Umami, diese Power zu kriegen.
Das ist gut. Das ist wirklich gut.
Ja, oder in der veganen Pho, die wir machen, da geht es halt auch, also entweder du machst es halt klassisch, Pho, Rindfleisch, oder du, und weil da eben auch die Frage danach war, Mensch, wie kriegen wir das vegan hin, beziehungsweise vegetarisch, ja, haben wir dann eben tatsächlich mit ganz viel Sellerie, Pilzen und der Kombo-Alge, auch von Meeresgarten, macht immer Spaß, kann man hier so ein Großgebinde abholen und dann...
Naja, also man hast ja auch keine großen Entfernungen, ne? Fährst genau einmal rüber hier,
richtig,
und holst dir was ab.
Ja, und da ist es dann eben auch super. Und
also, was wir festhalten, das finde ich nämlich total spannend, also es ist dann auch schon in der, ich sag mal, in den Manufakturen angekommen, bei euch angekommen, und ihr verarbeitet das und produziert das quasi in Serie, was ich ja super finde, weil das ist ja so verbreitet jetzt noch nicht.
Richtig.
So, das ist dann auch wirklich als, benutze jetzt auch den Ausdruck, Convenience Food, dann schon in Umlauf gebracht wird. Wie ist denn die Reaktion da drauf, wenn es da heißt, wir nehmen jetzt statt Anchovy, nehmen wir jetzt Alge?
Das ist natürlich erstmal so, weiß ich nicht, ist das jetzt dann irgendwie trotzdem fischig, weil ich mag ja auch den Fischgeschmack nicht, und dann sagt man, nein, fischig ist es nicht, und dann wird sich rangetraut, aber, und das ist eben auch noch ein ganz großer Punkt, und dann ist wieder um deine eingangs erwähnte Frage so, bist du Unternehmer oder Koch? Es ist ein unique selling point, und das ist sexy, wenn du sagst, okay, Mensch, wir arbeiten da mit Algen. So, es ist unerforscht, das Meer gibt es her. Und dann kannst du eben sagen, okay, weil am Ende des Tages gibt es diverse Mitstreiter, die das Thema Convenience, so schrecklich wie dieser Begriff auch irgendwie ist und so wenig emotional, wie der auch klingt, die das Thema machen. Und da musst du halt gucken, welchen Weg gehst du? So, und wie hebst du dich ab? Ja. Und da ist das Thema Alge dann natürlich sowas A, zeitgemäß, und eben B, dann wirklich ein unique selling point, weil eine Puttanesca mit Algen, sucht die mal auf dem Markt.
Ja, und du hast natürlich die Story noch dazu. Ne? Du sagst ja nicht, ich habe das da in der Bretagne eingesetzt, da wo sie es schon ganz, ganz lange machen.
Ja.
Und da hast du die Erfahrung gesammelt. Ist ja auch nochmal was wert, finde ich.
Unbedingt.
Ne? Also natürlich kann man sich das auch alles selber aneignen, aber wenn man sieht, wie damit gearbeitet wird an Ort und Stelle und wo es auch eine Tradition hat, ist es natürlich was ganz anderes.
Ja, unbedingt. Ja, cool.
Das ist welche Zukunft gibst du denn der Alge? Oder dürfen wir die Alge nicht verallgemeinern?
Also ich würde auf jeden Fall sagen verallgemeinern. Also nicht nur das Thema Küche ist wahnsinnig spannend, sondern auch das Thema, ich sag mal, Material. Also wir merken es ja, wenn wir Gläser versenden, du hast wahnsinnig viel Verpackungsmüll, und das ist unschön. Und da kann man natürlich mit der Alge oder aus der Alge eben auch ich sag mal, Polsterflips oder so in die Richtung denken, wird ja auch schon als Dämmmaterial benutzt. Da sind die Dänen ganz stark.
Stimmt, ja.
Aber gut, wir sind kulinarisch unterwegs. Aber
wir können uns die auch hier, wie die Kombut-Alge, die wir hier vor uns haben, können wir uns auch aufs Gesicht legen, glaube ich.
Ja, also, ist wunderbar.
Ja, gestern,
gerade wir Köche, die immer so verbraucht sind.
Ne? Ja, also du siehst aber nicht verbraucht aus. Also gestern bei den 30 Grad wäre das wahrscheinlich sehr erfrischend gewesen.
Das kannst du laut sagen. Also wer braucht da noch eine Gurkenscheibe? Ne?
Braucht noch einer einen Zuckertank fürs Gesicht? Ja, ist der schön gekühlt?
Hätte den gerne auf 2,4 Grad.
Ja, das wäre herrlich. Ne? Ja, und dann ein bisschen knabbern. Obwohl du sagst, die Textur ist ja ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber es gibt ja, wie bei der Gurke, ja, die isst man ja auch und hat man im Gesicht. Ne?
Richtig.
Ich weiß nicht, wo die Wirkung besser ist, aber das haben wir ja auch an anderer Stelle schon durchgesprochen, dass das natürlich auch wirklich ein sehr gesundes Produkt ist. Natürlich auch da, Menge macht das Gift.
Ja.
Aber das ist ja bei allem so.
Eben, und dann gibt es ja auch so diese, fand ich im Übrigen stark an der Stelle, der Salz in der Suppe Podcast von dir. Und auch, dass jetzt das Thema Alge und Salz so nah beieinander liegt.
Salz, ach so, ja, genau, Ostseesalz, ja, genau.
Ostseesalz, weil da ist am Ende ja auch, also Salz brauchst du einfach. So, und nichts ist schlimmer als ein laffes Essen. So, das macht keinen Spaß.
Und wenn wir dann wissen, wie das früher mal gehandelt wurde, ne? Das weiße Gold.
Ja. Und ganz genau so ist es eben auch bei der Alge oder beim Thema Umami. Das brauchst du auch. Und du kennst es natürlich noch von früher. Das gibt ja diese Bezeichnung China-Restaurant-Syndrom, diese Unverträglichkeit auf Mononatrium-Glutamat. Mhm. Und dadurch ist es in Deutschland so ein bisschen verteufelt, in anderen Kulturen überhaupt nicht. Und in der Alge ist eben dieses Glutamat drin. Und wenn du es dann aber Umami nennst, ist alles cool. Und bei vielen gehen eben so diese Alarmglocken hoch, wenn sie Glutamat hören. Aber am Ende des Tages kommt es eben bei Tomaten, bei Pilzen, bei Sellerie, bei Alge eben vor. Und macht Essen geiler, ist einfach so.
Und dann bin ich bei Maurizio Oster im Restaurant Zeig und ich habe ihm im Vorwege einige Algen vorbeigebracht und gebeten, daraus ein Gericht zu kreieren. Maurizio, schön, dass ich bei dir sein darf.
Schön, dass du da bist.
Ich bin so froh, mal wieder hier im Zeig zu sein und ich darf mit Maurizio ein Gericht probieren, das er gerade kreiert hat. Ich habe nämlich neulich ein paar Algen abgegeben hier und Maurizio hat gesagt, da mache ich was draus. Tja, und nun haben wir hier einen wunderbaren Teller vor uns. Erklär mal, was es ist.
Ja, also die Aufgabe war, mit Algen ein Gericht zu machen. Ich bin ja ein Freund davon, wenn wir ein Produkt benutzen, dann wirklich dieses Produkt komplett in den Fokus zu rücken. Das heißt, so wenig Mitspieler wie möglich. Wir haben unten drunter einmal eine gestockte Creme von der Alge. Das heißt, wir haben Braunalge und Grünalge zusammen wie so eine Royal abgezogen, in eine Easy-Flasche gegeben und warm unten drunter gegeben. Und dann haben wir ein Algeneis. Dazu kommt die Meeresspaghetti, die habe ich in einen süßsauren Fond eingelegt über Nacht, die so ein bisschen als bissfeste Komponente obendrauf. Den Fond davon haben wir mit Butter aufgeschäumt, montiert, außen rumgegeben und als Knuspereffekt haben wir den Blasenzahn, der frittiert und getrocknet ist. Den gab es im Glas von dir.
Genau. Und wie viele Komponenten sind das jetzt? Also wir haben einmal die Creme unten, die lauwarme Creme. Genau,
die Creme, den Schaum, den Salat, das Eis und der Blasentang. Fünf unterschiedliche Komponenten.
Und das alles aus Algen und es ist einfach sensationell. Du hast es ja jetzt nur im Kopf gekocht, also im Kopf vorbereitet.
Ich habe es tatsächlich vorher noch nicht probiert gehabt, nein.
Und die einzelnen Komponenten jetzt erst zusammengeführt?
Die habe ich eben gerade zum. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich war ein bisschen hinten dran, wie man im Kochjargon sagt, in der Scheiße.
Verstehen wir.
Und von daher habe ich gestern damit angefangen. Ich hatte die Grundidee war schon da, also auf jeden Fall das Eis und alles andere habe ich gestern Vormittag und eben gerade noch gemacht.
Und ist das so ein Prozess, der dann auch stattfindet, wenn du einen neuen Gang fürs Menü entwickelst?
So ungefähr läuft es ab.
Oder hast du da ein bisschen mehr Zeit?
Nee, ich habe schon mehr Zeit. So ungefähr läuft es ab. Wir nehmen uns was vor, es wird ausprobiert. Manchmal ist man auf einem sicheren Weg, weil man die Komponenten schon mal so zubereitet hat, nur in einer anderen Kombination setzt. Manchmal macht man komplett was Neues, so wie hier. Und umso schöner ist es, wenn man wirklich dieses Ergebnis dann erzählt, so wie es jetzt gerade. Also ich bin wirklich beeindruckt. So hätte ich es nicht erwartet. Die einzelnen Komponenten habe ich natürlich probiert. Das Eis fand ich sehr zurückhaltend, was ich ganz gut fand. Da war ich auch sehr gespannt, wie es halt in Kombination mit den anderen Komponenten funktioniert. Den Schaum fand ich einzeln probiert sehr, sehr kräftig in der Säure. Aber zusammen mit der gestockten Creme unten drunter ist das halt perfekt.
Und mit der Süße, die wir da drin haben. Also ich finde das, ich fand es sensationell. Also wenn ich jetzt Gast wäre, ne, ich würde sagen, Nachschlag.
Nachschlag. Sehr gut.
Ich bin ja auch Gast. Nee, also wirklich, das ist ganz toll.
Dankeschön.
Kannst du denn sagen, dass die Alge genügsam ist in der Verarbeitung? Muss man da besonders aufpassen?
Also was ich jetzt nicht machen würde, wäre jetzt da das lange kochen zu lassen. Also generell ist es natürlich schon gut, wenn man ein bisschen Erfahrung hat mit Algen. Also Braunalge oder auch bekannt als Kombo-Alge soll ja auch nicht gekocht werden, sondern da wird es auf 80 Grad erhitzt und dann lässt man das ziehen. Und so bin ich halt auch vorgegangen mit beiden Algen.
Habe ich neulich schon mal gehört. Also die darf nicht kochen, ne?
Und darf nicht kochen. Und spannenderweise, hatte die Grünalge ein intensiveres Aroma als die Braunalge, also von den Fonds her. Also ja, als ich die beiden Fonds gemacht habe, also ich habe mich da gestern so ein bisschen rangetastet, halt einen Teil in Hafermilch eingelegt, einen Teil in Gemüsefond und die Grünalge war im Gemüsefond und hatte ein krasseres Aroma und intensiver als die Braunalge, wo ich es andersrum erwartet hätte.
Es geht ja auch dann nur übers Ausprobieren, nicht?
Ja, ja, klar, man muss rumprobieren. Aber ehrlicherweise muss man sagen, das war jetzt First Try. Also ich habe jetzt nicht tausend Sachen ausprobiert, sondern meine Rezepte habe ich natürlich. Und ich habe mir meine Fonds gekocht und mal an allen rumgeschnuppert und mich dann für diesen Weg entschieden. Und das war scheinbar der richtige.
Ja. Aber die Kombu bzw. Zuckertang, den hat man ja auch häufig im Gebrauch, um jetzt ein Dashi zu kochen. Ja, ne? Ja. Aber du würdest da auch nicht drauf rumknabbern jetzt auf dem Zuckertang. Das ist jetzt halt von der Textur ist das ja auch ein bisschen gummiartig. Ne?
Ja, nee, das ist halt, also was ich gemacht habe, ich habe es mitgemixt und dann nochmal fein passiert. Also,
okay, das geht dann.
Ja, das geht.
Also aber was würdest du denn sagen, was kann man denn im Hausgebrauch machen, wenn man so eine Alge hat? Wie kann man mit der arbeiten?
Also für Fonds ist das, glaube ich, super. Also wenn man zu Hause Fond ansetzt oder vielleicht auch mal ein vegetarisches Fischcurry oder sowas in die Richtung machen möchte, dann würde ich auf jeden Fall einen Fond ansetzen mit den Algen zusammen und ein bisschen Dill, Fenchel und vielleicht dann auch noch so ein bisschen Weißwein und Pernod mit rein. Und da kriegt man dieses fischige Aroma gut hin und kann dann sicherlich ein gutes vegetarisches Fischcurry machen.
Ja, stimmt. Ich habe gerade an eine Fischsuppe gedacht. Ja. Dann kommt Sternekoch Volker Fuhrwerk zu Wort, der mittlerweile nicht mehr in einem Sternerestaurant kocht, sondern das Betriebsrestaurant der Provinzial in Kiel führt und dort natürlich auch versucht, neue innovative Wege zu gehen. Unter anderem auch mal Algen verarbeitet. Sagst du Gäste?
Oder? Ja, ich sag Gäste, ja.
Machen eure Gäste Experimente mit? Du weißt, worauf ich hinaus will.
Es ist noch schwierig, muss man sagen. Ne? Also ich mache viele Sachen. Manche Sachen kommen sehr gut an. Manche Sachen kommen bei manchen gut an und bei manchen nicht so gut. Also das ist wirklich unterschiedlich, wie das so aufgenommen wird. Ne? Weil wir halt, ne, wir haben fast 1000 Mitarbeiter hier im Haus. Das ist ein Querschnitt in der Bevölkerung. Ne? Da hast du ganz junge Leute, die das Vegetarische gerne mögen. Ja. Du hast aber auch junge Leute, die gerne eine Currywurst essen und du hast in der älteren Bevölkerung auch von bis.
Es ist nicht mehr so einfach, ne?
Echt?
Aber kommen wir mal zu dem Punkt. Also wir haben ja das Thema Algen heute.
Ja.
Wenn die Menschen Algen lesen in einem Gericht, ja, wie ist da die Reaktion?
Erstmal skeptisch.
Ja?
Ja, ja, ja.
Definitiv. Aber die Menschen kennen das ja alle. Eigentlich kennen sie ja alle Algen, nicht? Also von Sushi-Gerichten kennen sie es ja, ja. Aber das wird so nicht wahrgenommen als Alge, ne?
Und da möchte ich gar nicht wissen, wie viele nicht wissen, was ist denn eigentlich dieses Dunkle da drumherum, ne? Dass das ein Nori-Blatt ist, wissen ja wahrscheinlich die wenigsten. Aber das ist, ich glaube, da fehlt noch ein Tick, auch wenn wir hier mehr leben.
Ja, aber ihr setzt die Alge ein oder du setzt die Alge ein und wie wird das denn einfach mit genannt? Wird dann so oder mischst du die unter?
Also wir machen zum Beispiel, was wir jetzt häufiger machen und was auch gut angenommen wird, ist zum Beispiel, dass wir einen Rahmen machen, entweder einen Gemüserahmen oder jetzt hat man diese Woche Geflügelrahmen.
Und da kochen wir uns wie so ein Dashi, sage ich mal, ja, je nachdem, in welche Richtung es gehen soll. Und da kommen am Ende immer Kombu-Algen mit rein, ne?
Kombu-Algen, Zuckertang, genau.
Genau, genau.
Und achso, und das ist dann aber als solches sichtbar, die Alge? Oder
ist da ist sie nicht sichtbar, da ist sie nicht praktisch sichtbar. Geschmacksgeben in dem Fond drin und muss ja auch nicht ausgezeichnet werden. Nee. Und was wir dann noch gemacht haben, ist Spaghetti-Algen verwendet und wir haben dann so ein Gemüsegericht gemacht, also mit sowieso Gemüsespaghettis und dann auch diese Spaghetti-Algen mit rein. Ich glaube, das war Wurzelgemüse. Und dann wird es schon interessant, sage ich mal, wenn das dann mit aufsteht und du das ausgibst, dann gibt es ganz viele, die wirklich probieren. Manche sagen, nein, bin ja kein Fisch, esse ich nicht, nein, nach dem Motto, ne? Es gibt aber auch viele, die es einfach probieren, ja.
Ja, ich kann ja immer nur von mir ausgehen, ich bin ja immer neugierig. Ich probiere ja alles,
ja.
Du wahrscheinlich auch.
Ja, genau. Ne?
Aber es gibt dann so wahrscheinlich so Grenzen, so Alge, nee, das haben ja auch immer so alle das Gefühl, dass sie irgendwie, wenn sie an die Ostsee denken, ne, wir gehen an den Strand,
genau,
und da schwimmt das Zeug dann rum und das stinkt, was da angeschwemmt wurde. Ja. Wobei das ja meistens Seegras ist, ne?
Genau.
Und keine Alge, wissen wir ja, aber das kannst du ja nicht erklären.
Nein, nein, nein. Das ist, hat ja nie einer Bezug zu. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, für mich ist das mittlerweile normal, aber ich habe mich auch schon immer kulinarisch interessiert, war immer an Essen interessiert und habe geguckt, was gibt es, wo gibt es das, und dann weiß man, was das ist. Aber das ist noch nicht irgendwo in der Bevölkerung angekommen, würde ich sagen.
Und wahrscheinlich, wie du sagst, also wenn du ein Dashi kochst, beziehungsweise auch so eine Miso-Suppe hast und da die Algen verwendest, dann ist es komplett normal. Verwendest du sie aber in regulären, sage ich mal, Gerichten, dann ist es ungewohnt.
Definitiv. Also
ich mache zum Beispiel einen Tomatensugo und dann habe ich die Kombu-Alge genommen und dazu Pfahlmuscheln.
Ja, auch schön.
Würdest du jetzt als Koch sagen, naja, was macht der jetzt mit der Tomate und mit der Alge? Was haben die denn miteinander zu tun?
Hat beides Umami.
Ja. Brauchen wir aber nur einmal, meinst du, ne?
Ist bestimmt eine Umami-Bombe gewesen, kann ich mir gut vorstellen, ja.
Aber das, ich glaube, da kann man auch einfach rumspielen, nicht?
Ja, definitiv.
Wie gehst du daran, wenn du was neu entwickelst? Oder macht ihr das im Team? Entwickelt ihr hier im Team oder machst du das am Schreibtisch?
Ja, wir probieren das aus. Wir machen das immer erstmal am Schreibtisch. Ich war sowieso schon immer ein Kopfkoch. Weiß ich nicht, ob man das so nennen kann. Aber,
doch, erinnere ich. Hast du gehört? Du kannst im Kopf schmecken. Das ist eine Gabe.
Ich denke mir das so ein bisschen zusammen und dann probiert man das aus und dann feilt man an dem, was man da gemacht hat, ne? Und eigentlich kann man das ja, es gibt ja gewisse Sachen, die klassisch immer schon zusammenpassen, wo man nur abändern muss. Und ob ich jetzt zum Reh eine Preiselbeere mache oder eine Orange oder eine Quitte, Hauptsache Frucht, Hauptsache sauer, vielleicht noch ein bisschen bitter, passt das immer gut, ne? Mhm. Also da kann man nicht viel verkehrt machen. Und so habe ich das immer schon gemacht und so machen wir das hier auch, ne? Und dann Learning by Doing auch dann so ein bisschen, ne?
Und dann kann man ja auch, ihr könnt ja auch so wunderbar testen, ne? Ihr könnt ja auch sehen, wie kommt das an.
Ja.
Macht ihr denn auch so Research oder ist der Verkauf beziehungsweise das, was geordert wird, der Research für euch?
Woran wir es messen. Ne?
Ihr braucht nicht zu fragen, ne?
Genau, wir können genau auswerten hinterher, was hat sich wie verkauft, kann man ja hier nicht sagen, da das kostenlos ist für die Mitarbeiter, aber wir sehen natürlich, für was sie sich entscheiden am Ende des Tages und wer sich für was entschieden hat. Und auf der Basis können wir natürlich sagen, ja, vegetarisch ist so mittel oder, ne, oder wenn wir das und das vegetarische Gericht haben, dann geht's auch gut. Also das kommt immer drauf an. Das kann man ganz gut auswerten hinterher.
Man muss ja auch, glaube ich, immer so ranführen, nicht? Also zu verrückt darfst du nicht sein.
Ja.
Aber wie du vorhin sagtest, also es gibt eben alle Zielgruppen. Die einen wollen es fancy haben, die anderen wollen es traditionell.
Ja.
Aber glaubst du denn, wenn wir jetzt mal bei der Alge bleiben, die Alge kann man ja gar nicht sagen, dass sich so in so einem Zeitraum von 5 Jahren was verändern wird da? ich meine, das dauert ja immer sehr lange, nicht?
Ja, das stimmt.
Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der sprach davon, dem Trend Levante-Küche. Ich meine, das ist ja kein Trend mehr.
Nee. Ja, ich glaube.
Ich meine, wie lange haben wir Levante-Küche präsent? Ja. 10 Jahre auf jeden Fall, oder?
Definitiv, ja.
Ja, so, aber wenn du dann auch vom Trend sprichst und es dauert halt alles lange. Aber 5 Jahre Alge, was meinst du?
Ja, weiß ich nicht, aber das ist wirklich schwierig, weil ich sehe das mittlerweile so, die Sicht auf Trends von Leuten, die sich für Essen interessieren oder auch in der Branche arbeiten, ist eine ganz andere als die Sicht auf Trends von einem Otto-Normalbürger, sage ich jetzt mal, oder von einem normalen Arbeitnehmer, der arbeiten geht, der sich um seine Familie kümmert, der ab und zu mal essen geht. Wir haben hier Rahmen gemacht, ne? Du weißt gar nicht, wie viele mich gefragt haben, was das ist. Und wenn du nach Hamburg fährst, gibt es einen Rahmenladen neben dem nächsten. Ne?
Ja, okay.
Aber in Kiel gibt es halt bloß einen. Ne? Also bis sich das rumspricht, dauert...
Mit Fo wäre es genauso wahrscheinlich.
Ja, genau. Und so würde ich das auch bei Algen sehen. Ne? Mhm. Also bevor das nicht in vielen Restaurants und wirklich breit angekommen ist, wird das auch sich nicht großartig verbreiten, glaube ich. Ist schade, aber die Zeit braucht es, glaube ich.
Weil Ernährungs, also
ja,
in puncto Ernährung ist es natürlich ein wunderbares Produkt, ne?
Das stimmt. Dann holen sich wahrscheinlich ganz viele lieber dieses Spirulina Algenpulver zur Nahrungsergänzung.
Ja, aber das ist ja, ich weiß auch immer nicht, aber da bin ich wahrscheinlich auch nicht der Richtige, was Nahrungsergänzungsmittel angeht und auch, ich gucke auch zum Beispiel nie drauf, also habe ich mein Maß an Proteinen und so weiter. Also ich glaube, wenn wir ganz natürlich essen und einen sauberen Mix haben, aus all dem, was wir an Gemüse, Fleisch, Fisch, Kohlenhydraten, also Reis,
Gemüse
zu uns nehmen und das in einem sauberen Mix, dann kriegen wir das doch hin.
Ja, und vor allem, wenn wir jetzt mal bei den Algen bleiben und wirklich sagen, wir geben zu dem Gemüse, was wir da essen, noch ein bisschen Rotalgen oder irgendwas dran, dann wäre uns ja allen schon sehr geholfen. Ne? Also das muss man ja ganz ehrlich sagen, ein bisschen den Fleischkonsum noch reduzieren, ne? Und sich da ausgewogen zu ernähren. Und das macht ja auch immer keine Arbeit. Das sehe ich ja auch so. Ne? Also so eine Alge ist auch schnell mal eingeweicht und irgendwo mit reingegeben. Und ein Gemüse ist auch schnell geschnippelt oder und in der Pfanne geschwenkt. Sind eigentlich die einfachsten und schnellsten Gerichte, weil es am Ende wie ein Nudelgericht ist. Ne? Aber ja, man muss es, glaube ich, echt noch bekannter machen und da wirklich sich für einsetzen.
Ja,
und
das ist genau wie du sagst. Ja. Also es muss eben dann auch so langsam rangeführt werden. Und steht da jetzt ein Gericht und da steht jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal irgendwas, Algenstew, ne, wo die Alge wahrscheinlich die Hauptkomponente wäre, dann würden alle sagen, nee.
Nee, das ist dann schwierig.
Und wenn dir jemand sagt, guck mal, da war Alge mit drin. Ach, spannend.
Ja, genau.
Ach, interessant.
Ja. Das ist teilweise wie mit Innereien. Ne? Wenn man es weiß, dann ist es schwierig. Ne?
Wenn wir wüssten, wo überall Innereien drin sind.
Ja, genau, ne? das kommt noch dazu. Ne?
Das ist eigentlich mal, kann man nicht, würdest du eine Teigtasche mit Algen füllen?
Das kann man, also ich würde noch irgendwas anderes noch zusätzlich mit reinmachen, ne? Aber das kann man zum Beispiel super machen, ja.
Was denn zum Beispiel? Was soll ich hier? Also ich will jetzt hier klauen bei dir.
Also ich finde ja immer, dass diese Dulse und diese Kartoffel zum Beispiel echt gut zusammenpassen.
Dulse, ne? Kartoffel und,
Weil die Dulse ja so ein bisschen, Speck des Meeres, sage ich mal, ne, auch genannt wird. Und das finde ich eigentlich immer klasse. Und ich war ja gerade in Italien und wir haben da super super Ravioli mit Kartoffelfüllung gegessen. Ne? Und auch die, heißen sie Pierogi, ist ja auch klassisch so ein bisschen mit Quark und Kartoffel gefüllt.
Ja.
Und das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Kartoffel als Grundlage und dann
Dulse-Alge
mit rein. Und das,
Das ist gut. Was hätten wir für ein Süßchen dazu? oder nur Butter?
Könnte man ganz klassisch bei Petersilie bleiben, dass man irgendwie eine Petersilien-Velouté macht oder sowas. Ne? Nur Butter ist natürlich auch super.
Ist
eine Algenbutter dazu.
Nochmal.
Ich glaube, dann übertreibt man es, aber das kann ich mir auch. Braune Butter einfach nur. Ja. Ne? Also dann hat man Kartoffel, Speck, braune Butter. Ich glaube, das reicht eigentlich schon aus, ja.
Ja, Klingt gut.
Ja.
Machen wir mal. Und schließlich besuche ich auch noch Sung-hee Kim, die mit ihrem Food-Startup Arang die traditionelle koreanische Algensuppe auf den Markt gebracht hat und dazu eine spannende Geschichte zu erzählen hat. Ich bin zu Gast bei Sung-hee von Arang und die hat sogar die Alge, eine Algensuppe, nach Deutschland gebracht. Beziehungsweise sie produziert sie hier.
Genau.
Und das macht man ja nicht mal ebenso, sondern das macht man deshalb, weil man da einen echten Bezug hat. Mhm. Du bist koreanischen Ursprungs, in Hamburg geboren, aber deine Eltern sind Koreaner. Und haben auch immer ein Restaurant hier betrieben, mhm, in Hamburg. Mhm. Und diese Algensuppe, sie heißt noch Setang-Suppe, ist ja ganz, ganz wichtig in der koreanischen Kultur.
Ja, also ich würde sagen, es ist ganz typische koreanische Hausmannskost. Überhaupt sind Algen großer Bestandteil der koreanischen Küche. Also du findest sie ja nicht nur in dieser Setang-Suppe, sondern hast sie auch in Beilagen, Pantan genannt in Korea, oder auch in den koreanischen Sushi-Rollen. Das ist dann eine Nori-Alge, wie sie da verarbeitet ist. Also Algen sind allgegenwärtig. Ist jetzt keine Überraschung, denn Korea ist eine Halbinsel und umgeben vom Meer, wo viele Algen sind.
Genau. Aber das heißt ja, man hat sich immer schon dessen ja bedient, was, mhm, im Meer wächst. Mhm. Aber diese Alge ist ja nicht nur nahrhaft.
Ja.
Das hat auch, glaube ich, ja, wie du uns gleich erzählen willst, eine ganz besondere Bedeutung.
Ja, genau. Ne? Also
außer, dass es dein zweites Soulfood ist.
Es ist übrigens mein erstes Soulfood. So ist die Idee auch entstanden.
Okay.
Genau, ja. Soll ich erzählen? Also in der Tat, also die Idee zu, es war ja gar nicht die Idee Food Startup und koreanische Küche, sondern erstmal wirklich die Fragestellung, warum gibt es in Deutschland so eine schmackhafte und gesunde Suppe nicht in Deutschland? So, ich habe sie in der Zeit, wo ich schwanger war mit meinem ersten Kind, und das ist immerhin jetzt auch schon 8 Jahre her, sehr viel für mich gekocht. Ich bin damit aber auch aufgewachsen, weil meine Mutter sie ja schon immer für uns gekocht hat. Und in der Zeit, wo ich schwanger war, habe ich sie aber auch vor allem für mich gekocht und ich habe sie sehr viel vorgekocht und in Tiefkühl, ne, gelagert, weil es üblich ist, dass schwangere und frisch gebackene Mütter sehr viel Setang-Suppe dann zu sich nehmen. Es ist eine klassische Wochenbettsuppe in Korea.
Das ist interessant, ne?
Ja, und das ist nach wie vor so. Also wenn du in Korea heutzutage Baby kriegst und als junge Familie, also entweder deine Mutter, Schwiegermutter oder auch Verwandten, die bringen dir Setang-Suppe vorbei.
Das ist Tradition.
Und natürlich, auch heutzutage gibt es natürlich den Case, junge Familien in Seoul, die Eltern weit weg. Es gibt mittlerweile ganze Geburtshäuser. Also Geburt hat ja auch nochmal einen anderen, ich will nicht sagen Stellenwert, aber doch auch eine andere Bedeutung als hier in Deutschland, vor allem den Umgang mit den Frauen. Also gar nicht die Geburt an sich, sondern einfach, wie Frauen nach der Geburt und vor der Geburt auch wirklich umsorgt werden.
Okay.
Was sehr wichtig ist. Und das ist hier, ich finde das immer wieder erschreckend, wie einige Frauen 2-3 Tage nach der Geburt schon, dann haben sie ein älteres, das bringen sie dann schon zur Kita, also die sind ja, springen ja schon rum. Und in Korea und auch in anderen ostasiatischen Ländern ist das so, nein, man hat diese Wochenbett-Tradition, wo man wirklich 4 Wochen, wo sich der Körper von den Strapazen einer Geburt auch wirklich erholen soll. Mhm. Da spielt Essen und auch die Setang-Suppe eine ganz wichtige Rolle.
Gut, und das heißt, das ist dann quasi in der Zeit, in diesen 4 Wochen Hauptnahrungsmittel.
Ja, wobei, also, du isst sie jetzt auch nicht. Es ist jetzt nicht nur so, dass Frauen Setang-Suppe essen, sondern es ist mittlerweile oder auch hat sich entwickelt zu der Geburtstagssuppe in Korea. Wenn du Geburtstag hast, dann ist es Tradition, dass du Setang-Suppe kriegst. Okay. Warum? Man denkt an die Zeit zurück, als deine Mutter dich geboren hat, okay, wo sie ja Setang-Suppe hatte, zu deiner Geburt. Deswegen, du hast nicht notwendigerweise immer einen Geburtstagskuchen oder eine Geburtstagstorte vielleicht in Korea, aber du sollst und musst an dem Tag Setang-Suppe essen. So, das ist die Tradition. Ja.
Ach, spannend. Und ist es denn jetzt immer nur Wakame, was verarbeitet wird, oder gibt es auch andere Algensorten, die man...
Also grundsätzlich für die Suppe weiß ich zum größten Teil, so habe ich es auch immer nur kennengelernt und so auch so gegessen, Wakame-Algen. Ja. Aber grundsätzlich werden Algen ja nicht nur in dieser Seetangsuppe verarbeitet, sondern wir haben es ja auch wiederum in vielen anderen Gerichten auch.
Okay.
Und da sind es dann auch die Nori-Algen zum Beispiel, ne? Die jetzt auch für die Kimbap-Rolle, also diesen koreanischen Sushi-Reis, wie bei den japanischen Reisrollen, dafür wird eine andere Algenart verwendet. Wie viele da jetzt im Umlauf sind und welche Algensorten. Ja.
Aber das ist total gängig, eben Algen zu essen und da wundert man sich nicht, wenn es Algen gibt.
Nein. Hausmannskost.
Und, und wie gesagt, wenn es, sagen wir mal, Teil der Geburt ist quasi, beziehungsweise im Umfeld der Geburt dann eben auch ganz wichtig ist zu konsumieren, dann hat es natürlich einen hohen Stellenwert und einen hohen traditionellen Stellenwert.
Ja. Ja.
Und du machst sie ja jetzt einmal als Huhn, mit, also die Alge mit Huhn und einmal mit Shiitake, also einmal die vegane Variante. Ist die vegan?
Ja. Ist vegan, richtig.
Vegan und einmal mit Huhn. Und dazu esse ich Reis auch.
Kannst du?
Ich kann sie auch so essen.
Du kannst sie auch so essen.
Du hattest sie mir jetzt ja frisch zubereitet. Und was ist das für eine Brühe?
Genau, es ist letztendlich, also als ich damals überlegt habe, ich möchte die Seetangsuppe in Deutschland rausbringen, hätte ich sie ja auch mit einem Rinderfond machen können. So, was auch sehr gängig ist in Korea. Du hast gleichermaßen Rinderfond oder halt Hühnerfond.
Ja.
Ich habe mich für Hühnerfond entschieden, weil ich andocken wollte an der guten alten Hühnersuppe in Deutschland. Ja. Weil ich dachte, das ist etwas, was den Menschen vielleicht ein bisschen bekannter ist. Ne,
vom Geschmack. Ja, auch wenn es mir nicht so gut geht, Hühnersuppe.
Genau. Und letztendlich ist es ein Hühnerfond, was vielleicht, wenn du dir einen deutschen guten Hühnerfond anguckst, da ist noch alles mögliche an Gewürzen. Die habe ich alle weggelassen. Das schmeckt dann zu deutsch. Ne? Also kein Sellerie und solche Geschichten. Im Gegenteil, bei mir ist es relativ wenig. Da ist viel Knoblauch mit dabei. Da ist Porree und Sojasauce, Salz, Pfeffer. Mehr ist da nicht. Genau. Und dann halt das Huhn. Ja, genau.
Und die Alge.
Ja, und die Alge.
Die kommt aber erst später dazu.
Ja, richtig.
Und verwendest getrocknete, die dann wieder zum Leben erweckt werden quasi.
Ja, genau.
In der Flüssigkeit. Die Alge hat dann ja eine ganz ihre eigene
Konsistenz
und Komponente auch da drin.
Ja.
Das heißt also, ich nehme sie ja weniger als Hühnersuppe wahr mit Alge, sondern als Algensuppe auf einer Hühnerbasis.
Richtig, genau. So, es ist ja auch vom Anteil her mehr Alge in der Suppe zu finden als Huhn.
Mhm.
Genau, deswegen heißt sie auch Algensuppe mit Huhn.
Ne? Nun stelle ich mir das ja total schwer vor, weil das ist, kenne jetzt kein anderes Produkt.
Ja.
Also so, als es ist ja eine Fertigsuppe.
Ja.
Die kann ich ja so quasi in den Topf geben und erwärmen und konsumieren, geht ja ganz schnell. Weil so eine Alge sieht ja erstmal nicht so attraktiv aus.
Du hast es, es ist völlig in Ordnung zu sagen.
Ich
es sag sieht
das
nicht
ja ganz
unappetitlich. Ja.
Genau.
Genau.
Ja, und das ist ja auch eine totale Herausforderung.
Total.
Nicht? Also Menschen, die jetzt nicht damit sozialisiert sind, daran zu bringen und zu sagen, guck mal, das ist jetzt eine tolle Algensuppe, die ist auch gesund und hat auch eine ganz besondere Tradition. In Korea isst die mal.
Mhm.
Also da stelle ich mir ja auch, da hast du dir ja nochmal wieder eine schöne Aufgabe gestellt. Ne?
Ja, total. Also ich habe auch in der Tat, als ich davon von der Idee auch koreanischen Freundinnen davon erzählt habe, die haben alle so ein bisschen so gesäuft. Ich konnte das verstehen, aber gerade initial, so am Anfang, für mich war das irgendwie ganz wichtig. Für mich gab es gar kein Warum. Für mich ist ganz klar, es ist ja nicht nur eine der wirklich wirklich geschmackvollsten und gesündesten Suppen in der koreanischen Esskultur, sondern ich glaube, dass der Rohstoff Alge auch in Europa in Zukunft sehr viel bedeutender wird als jetzt. Also Alge als Rohstoff ist eigentlich die Zukunft. Wenn wir Experten fragen, wie wir die Bevölkerung eigentlich ernähren sollen, ist die Antwort Alge.
Ja, naja, es ist ein regeneratives Lebensmittel, nicht?
Genau.
Also du brauchst kein Wasser zuzugeben, ist da.
Genau, keine Landflächen, es absorbiert CO2.
Mehr als Landpflanzen.
Genau, und es ist definitiv eines der wichtigsten Komponenten, mit denen wir zu tun haben werden. Und das ist das, was ich halt zusammenbringe. Es ist auf der einen Seite, wenn man die Ernährungsbranche sich anguckt, wir befinden uns da in dieser dieser Wende. Und zum anderen ist es wirklich ursprünglich authentisch koreanisch. Ja, also für mich war das einfach so logisch, diese zwei Sachen miteinander zu kombinieren.
Ist wahrscheinlich auch logisch, dass du das machst. Wahrscheinlich fällt es dir auch leichter, das zu vermarkten oder zu promoten, als jetzt jemand, der damit nicht aufgewachsen ist oder das nicht irgendwie zu seinem persönlichen Soulfood erklärt hat und es mal irgendwo auf einer Reise probiert hat. Ne?
Richtig,
das ist schon was anderes. Aber das ist ein langer Weg, glaube ich. Ne? Oder wie siehst du das? Oder sagen wir mal andersrum. Wann hast du angefangen mit Arang?
Es kommt immer darauf an, wie man zählt, ne? Aber ich kann ja mal sagen, wann die Produkte wirklich fertig waren und ich sie verkauft habe. Das war September 2022 und mein erster Händler war ja auch zum Beispiel die Hobenkirk. Mhm. Ne? Genau, und das war so das Stichdatum.
Und die erste Idee?
Die erste Idee, die kann man beiseite schieben, weil ich habe sie ja erstmal nur eine Idee sein lassen. Aber es hat mich nicht losgelassen. Das war in der Tat während der Schwangerschaft vor 8 Jahren. Aber entschieden dafür habe ich mich Anfang 2021, dass ich das angehe. Ja, und dann fängst du an zu überlegen, wie will man es machen und alles nicht so easy. Dann war ich auch noch im Teilzeit, im Festangestelltenverhältnis mit 24 Stunden, hast 2 kleine Kinder. Und irgendwann muss man dann sagen, komm, jetzt machst du es richtig.
Was ist denn dein Wunsch oder für das Produkt Alge überhaupt? Mhm. Weil wenn die Akzeptanz für Algen höher ist, steigt natürlich auch die Akzeptanz für eine Algensuppe.
Ja, ja.
Was ist denn dein Wunsch für die Alge? Wie soll die sich entwickeln hier in Europa oder in Deutschland?
Also ich habe den Wunsch und auch die Hoffnung eigentlich und ich glaube auch daran, dass Algen zukünftig, egal ob es jetzt in einer Seetangsuppe ist oder irgendwie Algenspaghetti, gibt es ja auch alle schon, Algenpesto, dass sie grundsätzlich einfach ein wichtiger Bestandteil unseres Ernährungsplans sind. Mhm. Weil dazu haben wir noch gar nicht gesprochen, wie gesund Algen wirklich sind. Das ist ja nicht nur der Nachhaltigkeitsaspekt, ne? Sondern einfach, die haben Vitamine, die haben unterschiedliche Spurenelemente, Jod mit dabei. Also da ist einfach so viel Gutes dabei von der Nährstoffdichte, das ist selten zu toppen.
Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören dieser Episode und kann nur empfehlen, hört mal rein in den Algentalk, denn dort sind die Gäste, die ihr heute gehört habt, auch noch in einem Longform-Podcast zu hören und natürlich auch noch viele weitere Gäste. Algentalk, einfach mal reinhören, kommt jeden Monat neu. Also, nochmal ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von Der große Restaurant und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss.